Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite, es freut mich wirklich, dass ich euch wieder am Wort dienen darf. Ich weiß nicht, ob euch die folgende Situation bekannt vorkommt. Als ich 13 Jahre alt war, lief ich, wie schon viele Male zuvor, zur Schule. Aber an diesem Tag war etwas anders. Alle meine Mitschüler waren seltsam, bedrückt, ja angespannt. Und als ich den Klassenraum betrat und diesen merkwürdigen Stapel Papierbögen sah, wusste ich auch warum. Ich hatte den Französischtest vergessen. 15 Minuten später tropfte mir der Angstschweiß auf diesen merkwürdigen Hieroglyphen, die ich nicht wirklich zu deuten vermochte, und ich schwor mir, das nächste Mal, wenn ich so einen Test schreibe, werde ich dafür gelernt haben, um nie wieder so eine schreckliche Situation erleben zu müssen. Nun, einen Monat später saß ich erneut vor einem Vokabeltest. Diesmal waren es keine Hieroglyphen mehr, sondern ähnelten vielmehr der persischen Keilschrift. Und ich dachte erneut darüber nach, warum ich jetzt wieder nicht gelernt habe. Erneut versprach ich mir, dieses Mal aber. Dieses Mal werde ich lernen und dieses Mal werde ich dieses Versprechen auch einhalten. Test abgegeben. Mittagspause, das Versprechen vergessen. Heute, mein Französisch ist äußerst lausig. Ich denke, wir alle haben uns schon mal was versprochen. Und allzu oft hielten diese Versprechen kaum ein paar Tage. Dieses Jahr werde ich abnehmen, weniger Zeit am Handy verbringen. Halten wir es ein? Selten. Manchmal schon, aber nicht so oft. Wisst ihr, Versprechen zu brechen hat immer Konsequenzen. Und nicht alle Versprechen, die wir brechen, sind so harmlos in ihren Konsequenzen wie ein bisschen Übergewicht oder mangelnde Französischkenntnisse. Hast du mal einer Frau oder deinem Mann etwas versprochen? Ich werde dich lieben und dir treu sein, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und warst du treu? Hast du deine Frau oder deinen Mann zu jeder Zeit mit jedem deiner Worte liebend in ihrem Glauben, ihrer Beziehung zu Gott hin ermutigt, bekräftigt und ermahnt? Hast du? Und unbestreitbar ist der Ehepartner wichtig. Aber was ist mit Gott? Hast du Gott einmal etwas versprochen? Lieber Gott, heute übergebe ich dir mein Leben. Ab heute werde ich mein Leben ändern. Dir nachfolgen und mich mehr anstrengen, dir immer ähnlicher zu werden. Meine Freunde, es fällt mir nicht leicht, heute diese Predigt zu verkündigen. Malachi wird uns tief ins Fleisch schneiden. Selbst Malachi musste sich von den Worten Gottes überführt gefühlt haben. Denn er beginnt unseren Predigttext nicht mit ihr, sondern mit wir. Ich lese aus Malachi 2, unserem Predigttext, die Verse 10 bis 16 aus der Schlachterübersetzung. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten. Aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht? Ein Überrest des Geistes für ihn. Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichen Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Wenn ich dieser Predigt einen Titel geben müsste, dann wäre dieser Titel: Wir alle sind untreu. Untreu ist das Schlüsselwort unseres Abschnitts. Untreu gegenüber unseren Mitmenschen, untreu gegenüber unseren Frauen und Männern, untreu Gott gegenüber. Maleachi startet seine Rede, indem er erstmal eine Sache klarstellt. Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Und direkt im Anschluss auf diese Frage: Hat uns nicht alle ein Gott erschaffen? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet beide Male: Ja, es war Gott, der dir das Leben schenkte. Es war Gott, der dich so aussehen hat lassen, wie du jetzt aussiehst. Es ist Gott, der dein Herz schlagen lässt. In 5. Mose 32, Vers 39 steht: Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Es ist Gott, der dir das Leben schenkt, und es ist Gott, der dir das Leben nehmen wird. Wir gehören diesem Gott. Gott hat dich in dein Leben gerufen. Nur dank ihm bist du am Leben. Und wenn er unser Schöpfer ist, ist er unser Vater. Und das macht uns allen zu Geschwistern. Zu einer Familie, die eigentlich auf das Wort und die Gesetze des Vaters hören sollte. Warum sind wir dennoch treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Warum belügen wir uns gegenseitig und halten unsere Versprechen nicht ein? Um diese Frage zu beantworten, lasst uns zuerst mal bei den Israeliten nachschauen. Was haben sie versprochen, das sie nicht halten konnten? Wir finden dieses Versprechen in Exodus 19, die Verse 4 bis 8. Wenn ihr nun wirklich, das sagt Gott, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Mit diesen Worten hat Israel einen Bund geschlossen. Hat Israel diesen Bund gehalten? Nein. Nicht einmal ein paar Tage nach diesen Versprechen haben sie sich ein goldenes Kalb gegossen, um dieses anzubeten anstatt Gott. Und so geht die Geschichte der Israeliten weiter und weiter, und sie macht nicht Halt, auch bei uns nicht. Was hast du gesagt, als du Gott dein Leben übergeben hast? Und hast du es gehalten? Was hast du gesagt in irgendeinem Gebet mit Gott? Hast du ihm mal was versprochen? Hast du es gehalten? Bitte verzeih mir, ich werde das nie wieder tun. Oder ich werde mich von nun an mehr anstrengen. Spielt keine Rolle, wie dein Versprechen Gott gegenüber aussah. Nein, es spielt ja nicht einmal eine Rolle, ob du überhaupt Gott etwas versprochen hast. Versteht, wir haben alle Versprechungen gemacht, die wir nicht eingehalten haben. Und wenn nicht vor Gott, dann vor unseren Mitmenschen. Und da unsere Mitmenschen genau wie wir von Gott geschaffen wurden, betrügen wir mit jeder Lüge und nicht eingehaltenen Versprechen immer Gott. Und uns macht das untreu. Treulos ist absolut jeder. Ausnahmslos. Ob du nun Christ bist oder nicht. Im nächsten Vers spricht Maleachi nicht mehr über alle Menschen, sondern über eine ganz bestimmte Gruppe Menschen. Vers 11, Juda. hat treulos gehandelt und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Juda, oder besser gesagt Jerusalem, der erwählte heilige Ort, an dem Gott wohnen wollte. Wie es im Psalm 132, Vers 13 steht, denn Jahwe hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Israel wurde von Gott erwählt, sein heiliges Volk zu sein, welches als Licht in dieser Welt den Heiden den Pfad leuchten sollte. Israel, Gott ist mit uns und herrscht über uns. Maleachi verwendet hier ganz bewusst diesen Namen, welcher stark im Kontrast zum Götzendienst der umliegenden Heidenvölker stehen sollte, aber es nicht tut. Das Land Gottes, das Land, das Gottes Herrschaft und Treue mit dem Namen verkündet, begeht Götzendienst. Die heilige Braut Gottes Israel, unendlich von Gott geliebt, geht fremd. Sie haben ausländische Frauen geheiratet, fremde Götter verehrt, Ehebruch und Hurerei betrieben. Und Israel wusste, was passieren wird. Die Konsequenzen für den Ehebruch und den Götzendienst ist nach dem Gesetz immer der Tod. Und genau das bestätigt uns der Prophet im nächsten Vers, Vers 12. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, und auch den, dem der Herr der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Hier kommen wir zum Hammerschlag, zum Messer, welches tief in unser Fleisch schneiden sollte. Wenn du dich zum heiligen Volk dazuzählst und wenn du einen Bund mit Gott eingegangen bist, du irgendein Versprechen mit Gott gemacht hast und du es gewagt hast, auch nur einmal von diesem Versprechen abzuwerden und ihm so untreu zu werden, dann wird Gott dich ausrotten. Was regt und redet, das ist eine Redewendung aus dem Militär von damals. Man hat Wachen aufgestellt und Leute, die diese Wachen rufen sollten, um zu überprüfen, ob die auch wirklich wach sind. Das bedeutet, egal wie wachsam du bist, egal wie schlau du bist, egal wie gut deine Lebensversicherung ist, Gott wird dich vernichten. Und wenn du hier im Gottesdienst sitzt und auch deine Dienste als guter Christ wahrnimmst, aber auf deiner Arbeitsstelle deinen Mitarbeiter verachtest, oder wir unsere Mitmenschen einfach ignorieren, weil sie etwas getan haben, das uns nicht in den Kram passte, ja, wenn du auch nur irgendein kleines Gesetz nicht eingehalten hast, wird Gott sein Schwert ziehen und sich an unserem Blut berauschen. Denn mit unserer Untreue haben wir Gott uns zum Feind gemacht, für alle Ewigkeit. Und ich frage dich, ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass Gottes Urteil über dich und dein Leben der ewige Tod ist? Das, was Maleachi hier sagt, sind die Kriterien für den Himmel. Glaubst du, du erfüllst diese Kriterien? Bist du treu deinen Mitmenschen und Gott gegenüber? Hast du jedes deiner Vorhaben eingehalten und jedes Versprechen eingelöst, gewissenhaft? Ich nicht. Und ich sage euch, auch wenn ich hier vorne stehe und aus dem Wort Gottes predige, muss Gott mich verurteilen. Ich habe Gott versprochen, mein Bestes zu geben. Und ich habe dieses Versprechen nicht nur einmal nicht gehalten, sondern jeden Tag aufs Neue. Maleachi zeigt hier auf. Er zeigt auf, dass jeder Mensch, der sich zu Gott bekennt, trotz all seiner Hingabe, trotz all seiner aufrichtigen Buße und Treue niemals in den Himmel kommen kann, wenn er nicht treu ist. Und niemand von uns ist treu. Und nach dem Gesetz muss Gott jeden ausnahmslos, jeden einzelnen Menschen hier auf der Erde mit dem ewigen Tod bestrafen. Ein Ort, den wir Hölle nennen. Einen Ort, an dem der Hass Gottes auf den Menschen bleibt für alle Zeit. Vielleicht denkst du jetzt, genug der Moralpredigt. Wo ist der Gnädige? Wo ist der liebende Gott? Hier zeigt Malachi keinen liebenden Gott. Der Gott, unser Vater, ist treu und gerecht und voller Zorn all jenen gegenüber, die ihm untreu sind. Du gehörst zu der Familie Gottes und bist dennoch treulos. Du nennst Gott deinen Vater und gehorchst doch nur dir selbst. Dein Herr und dein Gott wird dich nicht ungestraft lassen. Er wird nicht Halt machen mit seinem Zorn, nur weil du jeden Sonntag zur Kirche gehst. Er wird nicht Halt machen und keine Gnade zeigen, auch wenn du noch so viele Menschen zum Glauben geführt hast. Wenn du untreu bist, Vers 12, wird der Herr den Mann, der so etwas tut, ausrotten. Das ist es, was Malachi hier sagt. Aber damit nicht genug. Malachi setzt noch einmal zum Schlag auf. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum. Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal vor Gott so richtig gejammert? Ich schon. Und manchmal sogar monatelang. Im Unzufriedensein sind wir Weltmeister. Mal ist das Wetter zu sonnig, zu heiß, mal zu kalt, zu feucht. Ja, wir können sehr wohl mit den Israeliten sympathisieren. Sie haben geweint und geklagt. Und ihr Weinen und Klagen war echt, ungeheuchelt. Es gibt nämlich immer was zu klagen, nicht wahr? Doch im Kern sind diese Gebete voller Egoismus. Und wir weinen nur, weil wir uns eigentlich eine bessere Welt für uns selbst wünschen. Ich habe mich einmal verliebt. Sicher kennt ihr das. Und auf einmal machte mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn diese Frau nicht auch ein Teil meines Lebens wäre. Ich war so unzufrieden ohne sie. Und dann veränderten sich auch meine Gebete. Und ich erinnere mich, ich habe 3 Gebete immer wieder gesprochen. Das erste, bitte Vater, schenk mir Weisheit. Das zweite, hilf mir, ein gutes Vorbild zu sein und zu einem Mann zu werden, wie ein Mann nach deinem Ermessen sein soll. Und das dritte Gebet, bitte vergib mir meine Sünden und gib mir ein reines Herz. Jedes Gebet für sich hört sich gut an. Und all diese Dinge sind erstrebenswert. Ich aber bin davon überzeugt, dass jedes einzelne dieser Gebete nichts anderes als völlig egoistisch waren. Und ich will dir erklären, warum. Schenk mir Weisheit, das erste Gebet. Warum? Damit ich Gottes Wege besser verstehen kann? Nein. Damit mich diese Frau nicht zum Vollpfosten hält. Dafür wollte ich Weisheit. Natürlich wollte ich das niemals zugeben. Natürlich ist Weisheit gut. Und wenn sie dann auch für den Umgang mit dieser Frau geeignet war, umso besser. Aber wenn das wirklich wahr wäre, hätte ich dieses Gebet schon viel früher gesprochen. Komisch, dass mir das erst in den Sinn kam, als ich verliebt war, oder nicht? Genauso wie das Gebet, ein guter Mann zu werden, ist doch erstrebenswert. In Wirklichkeit wollte ich nur die Frau damit beeindrucken. Und das letzte war das schlimmste Gebet. Bitte vergib mir meine Sünden. Nicht damit ich in den Himmel komme. Das natürlich auch. Aber vergib mir meine Sünden, damit ich rein vor dir bin, damit du meine Gebete anhörst. Damit du mir am Ende diese Frau schenkst. Ich hätte nie gebetet, bitte schenk mir diese Frau. Ich wusste, das sei ein falsches Gebet. Nein, ich hielt mich für schlauer und habe das Gebet so formuliert, dass es sich fromm anhörte. Jedoch nichts war es, reiner Egoismus. Ich wollte, dass Gott meine Sehnsucht und meine Wünsche erfüllt. Mir ging es nicht gut, also habe ich gejammert. Warum betest du zu Gott? Weil du dich schlecht fühlst? Vielleicht hast du missgebaut und betest, weil du ein schlechtes Gewissen hast und dir einen Frieden herbeisehnst. Vielleicht einfach, damit dein Leben wieder schön wird, damit all dein Leid beendet wird, damit du diesem Leid und der Verzweiflung dieser Welt entfliehen kannst. Und ich sage dir, wenn du nicht treu bist, wird Gott dein Gebet nicht erhören. Warum? Vers 14, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Spielt keine Rolle, wie echt deine Tränen sind. Spielt keine Rolle, wie aufrichtig deine Buße oder wie viele Stunden du auf den Knien im Gebet verbringst. Wir waren Gott untreu. Wir haben gesündigt. Und Gottes Urteil über jeden einzelnen von uns ist der Tod. Wir können Gott nichts vormachen. Er ist Zeuge davon, dass du deine Mitmenschen belogen hast, dass du gestohlen hast und dass du betrogen hast. Und weil er gesehen hat, wie wir wirklich sind und wer wir wirklich sind, egoistisch und arrogant, hat er ein Urteil gesprochen. Ein Urteil, das wir schon ganz früh in der Bibel finden. In Genesis 6, Vers 5. Als der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Er wird unser Flehen nicht hören und unsere Gebete werden im Wind verwehen, denn sein Urteil über uns ist bereits gesprochen. Das greift Malachi hier auf. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du enttäuscht. Oder wütend. Dieser Gott ist doch nicht gerecht. Oder vielleicht sagst du, das ist nur die Meinung Malachis oder des Predigers. In Wirklichkeit sieht das Ganze ganz anders aus und du versuchst, die Wahrheit irgendwie zu verschleiern. Aber ich sage dir, ich interpretiere hier nichts. Das ist nicht meine Meinung. Das ist auch nicht Malachis Meinung. Es ist Gottes Wort und Urteil an uns. Die volle Wahrheit. Die gesamte Welt mit jedem Menschen wurde von Gott geschaffen und ausnahmslos jeder hat die Herrlichkeit verfehlt, indem wir Gott ablehnten und unsere eigenen Wege gehen wollten. Und deswegen wird Gott jeden untreuen Mann zerstören und auf kein Gebet hören, welches von unreinen Lippen kommt und von einem untreuen Herzen. Ich will euch sagen, was es in mir auslöst. Absolute Niedergeschlagenheit. Du hast versagt und dein Lohn ist der Tod. Aber dann noch was anderes. Sehnsucht. Sehnsucht nach einer Lösung, in der mein Leben nicht umsonst war. Sehnsucht nach einem Leben, nach einem ewigen Leben und nicht nach dem Tod. Sehnsucht nach einer echten, lebendigen Beziehung mit dem Vater im Himmel. Sehnsucht nach einem neuen Bund, der es mir ermöglicht, trotz meiner Untreue nicht von Gott vernichtet zu werden. Nach einem Bund, in dem Gott mich nicht nach meinen Taten verurteilt. Und genau diese Sehnsucht sollte Malachi auch bei den Israeliten auslösen. Die Israeliten sollten verstehen, dass sie es vergeigt haben, dass ihre Chance auf Erlösung verspielt wurde, dass sie sie in den Wind geworfen haben. Die Aussicht war mehr als düster. Sowohl die Israeliten wie auch wir können sagen, wir können nichts mehr tun, denn Gottes Urteil steht fest, unser Leben ist verwirkt. Und doch bleibt dieser Gedanke, gibt es denn gar kein Entrinnen? Gibt es keine Lösung? Meine Freunde, doch, die gibt es. Und ich hoffe, dass uns klar ist, dass diese Lösung nicht von uns kommen kann, weil wir untreu sind. Gott hat das Recht, uns zu vernichten. Und die Gewalt über unser Leben liegt nur in seiner Hand. Wenn es eine Lösung gibt, dann kann nur Gott diese schenken. Und ich denke, ihr wisst, von welcher Lösung ich spreche. Als Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, sprach Gott auch ein Urteil. Ein ganz anderes Urteil. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Über keinen anderen Menschen wurde je ein solches Urteil gesprochen. Was für ein Kontrast zu Genesis 6, wo es heißt, alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur Böse. Es gab diesen einen Menschen, der nicht alle Zeit böse war, sondern der alle Zeit gut war. Und dieser Mensch war Jesus Christus. Und dieser Mensch sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Lösung, das Entrinnen aus diesem Schlamassel, das wir uns selbst zuzuschreiben haben. Nur durch Jesus erhalten wir Zugang zum Vater. Hast du Jesus nicht, lautet das Urteil immer Tod. Doch in Jesus und nur in Jesus können wir Vergebung finden. Warum? Weil Jesus an unserer Stelle treu war, sein ganzes Leben lang. Weil Jesus nicht wie wir je eines seiner Versprechen nicht auch einhielt. Weil er kein einziges Gesetz je übertreten hatte, sondern seinem Vater treu und gehorsam war sein Leben lang. Und als sein Vater ihm auftrug, zwei Holzbalken zu schultern und sich für unsere Untreue an eben diese Balken zu hängen, um einen Tod zu sterben, einen Tod, der eigentlich uns galt, gehorchte er. Er nahm diese Holzbalken, schulterte, lief zum Hügel. Und er starb. Den Tod, der eigentlich dir und mir galt. Der Herr wird den Mann, der ihm untreu ist, ausrotten. Er hat ihn ausgerottet. Damit du und ich leben können. Das ist der liebende Gott, der uns untreue Menschen so sehr liebt und als wertvoller betrachtet als das Leben seines eigenen Sohnes. Als Jesus starb, wurde der ganze Zorn des Vaters über unsere Untreue befriedigt. Und die Geschichte endet hier nicht. Sie endet nicht mit dem Tod Jesu. Am dritten Tag nach seinem Tod war sein Grab leer. Jesus wurde von den Toten zurück ins Leben geholt. Und ihm wurde die Herrschaft gegeben und den Platz der Seite des Vaters. Und er ist der Mittler, den wir brauchen. Er ist der neue Bund, der geschlossen wurde. Den Bund, den wir uns so herbeisehnten. Ein Bund, der bedingungslos ist. Ein Bund, der keine Gesetze, keine Treue oder irgendwelche Taten von uns verlangt. Nicht mehr, wenn du untreu bist, wirst du vernichtet. Nein, du darfst teilhaben am ewigen Leben. Einfach so als Geschenk Gottes an dich, für dich. Weil er all deine Vergehen am Kreuz von Golgatha gesühnt hat. Und durch Jesus dürfen wir Vergebung finden. Er hat an deiner Stelle die Treue gehalten zu Gott. Und durch Jesus werden wir Vergeben finden und somit auch ewiges Leben. Wir kommen zu den letzten zwei Versen unserer Predigt. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichen Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Bund am Berg Sinai, wo Israel Gott versprach, seine Gebote zu halten, und dem Bund bei Golgatha, wo Jesus starb, weil niemand diese Gebote halten konnte. Der erste Bund waren Gesetze, die der Mensch halten muss. Und wenn er es nicht geschafft hat, wurde er bestraft. Es war also ein Bund, in dem Gott und Mensch zusammenarbeiten sollten. Wie in einer Ehe. Aber in einer Ehe, in der die Frau den ganzen Tag nur die Beine hochlegt, während der Mann hart arbeitet, kann nicht lange gut gehen. Doch Israel hat die Beine hochgehalten. Und das sage ich auch ganz bewusst zweideutig, denn Gott beschuldigt sein Volk immer wieder des Ehebruchs und der Hurerei. Und deswegen, weil der Mensch diesen Bund nicht halten kann, gibt es diesen zweiten Bund. Und in diesem zweiten Bund gibt es kein Wir mehr, weil wir haben versagt. Wir haben den Tod verdient. Im zweiten Bund sagt Gott, und wir können das nachlesen, Hosea 2, Vers 25, und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Das ist keine Entscheidung des Menschen. Dass wir gerettet werden sollen, hat Gott beschlossen, vor tausenden von Jahren. Er hat beschlossen, aus uns sein Volk zu machen. Er hat beschlossen, dass wir eines Tages sagen können, du bist mein Gott. Dank des Opfers Jesu Christi. So hat er uns eins gemacht. Einen kleinen Teil aus einer großen Welt. Und Maleachi stellt hier eine Frage. Er stellt diese Frage an diesen kleinen Teil. Wonach sollen wir trachten? Nach göttlichen Samen, antwortet er sofort. Danach, dass wir Frucht bringen. Danach, dass wir diesem Gott treu sind und treu bleiben. Danach, dass wir den Namen Gottes nicht in den Dreck ziehen. Und wie können wir das? Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt nie wieder sagen wirst, indem ich mich anstrenge. Wenn du das sagst und es nicht schaffst, bleibt das Urteil hundertprozentig, du wirst sterben. Wir können das nur durch Christus, der in uns wirkt. In Philipper 2, Vers 13 steht, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Durch das Eingreifen Gottes können wir uns verändern. Nur dadurch können wir mehr und mehr so werden, wie Gott uns will. Versuch es gar nicht erst aus eigener Kraft. Du wirst nicht nur versagen, du wirst alles verlieren. Und der ewige Tod wird dein Lohn sein. Wenn du Jesus nicht hast, gibt es keine Hoffnung für dich. Nur in Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Nur in ihm können wir Sicherheit und ewiges Leben finden. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du diese Sicherheit nicht hast, wenn du Zweifel hast, ob du vielleicht doch irgendwann mal sterben musst, ich meine den ewigen Tod, dann bete noch heute zu Gott und du darfst zu Gott beten. Wegen des Opfers Jesu wird er dich auch anhören. Bitte ihn darum, dass er von nun an dein Leben übernehmen soll und er wird dich führen und er wird dich niemals wieder loslassen. Denn im Gegensatz zu uns ist Gott treu und er hält seine Versprechen. Amen.